Ja, ich möchte euch auch herzlich begrüßen, die ich noch nicht begrüßt habe. Im Namen von unserem Herr Jesus Christus dürfen wir uns wieder versammeln hier und auch so herrliche Wahrheiten hören, auch gerade im Lied, wie wir es jetzt gesungen haben. Ich bin verschiedenen Situationen begegnet in den letzten 2-3 Tagen, wo von Menschen in den Lebenssituationen oder einfach auch von dem her, was in der Welt läuft, wo ich mir überlegt habe, was wäre, wenn ich Gott nicht würde kennen. Was wäre, wenn es Gott tatsächlich nicht gäbe, wie die atheistischen Plakate da sagen. Es gibt ihn mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht. Genieß dein Leben und so weiter. Wenn das tatsächlich so wäre, wir hätten schlichtweg alle Grund zu verzweifeln. Mir persönlich geht es so. Wenn Gott es nicht wäre, wenn die ganze Heilsbotschaft, die Hoffnung, die wir haben können, nicht wäre, ich persönlich hätte alle Grund zu verzweifeln mit dem, was ich sehe um mich herum, was läuft in der Welt. Weil hier haben wir ja gesungen in diesem Lied, der zweiten Strophe, in die Zukunft schauen wir mit frohem Mut. Es gibt ganz wenige Menschen, die das wirklich mit ganzer Überzeugung singen können. Aber wir haben wirklich alle Grund dazu, mit aller Überzeugung das zu singen und uns wirklich von Herzen zu freuen am Heilsplan Gottes. Und so viele Menschen haben alle Grund, zu Tode zu verzweifeln. Wir werden ja heute Abend auch das noch anschauen, wieder ein bisschen Offenbarung, noch im 2. Thessalonicher und dann abschließend noch wieder in der Offenbarung, wahrscheinlich dann mit dem nächsten, letzten Abend noch. Und dort kommt es so deutlich raus. Menschen haben alle Grund zu verzweifeln und wir haben alle Grund, die frohe Botschaft weiterzugeben, zu leben, das, was wir wissen von unserem Herr, unserer Umgebung weiterzugeben. In diesem Zusammenhang habe ich das schon lange mal mitbringen. Es tut mir leid, dass es bis jetzt ist gegangen. Ich habe es immer wieder vergessen. Ich lege die hinten auf. Einfach für das, es wissen vielleicht nicht alle, was wir in Dankeskuvert tun, an der Päckli-Aktion, was schon eingepackt ist worden. Einfach für die, die es interessiert, die reinschauen wollen, wäre es also das Büchli, mein Hirte. Sicher gut, eben, wenn wir wissen, was überhaupt im Kuvert ist, wo wir dann abgeben. Ja, dann möchte ich gerne das Skript noch verteilen von heute Abend. Wir schauen dann noch rasch zurück auf den letzten Abend. Das tue ich da über, hat noch ein paar vom letzten Mal. Und das ist das von diesem Mal. Ja. Es sind, glaube ich, irgendwie 2022, ich hoffe. So, bis auf 2 Exemplare soll es länger. Und wer hat noch das vom letzten Mal weg, das würde ich auch noch wieder unser Überblick, wo wir jetzt dann ja sehr bald durch sind mit den verschiedenen Themen. Die Geheimnisse vom Neuen Testament, wo wir da behandelt haben. Wir sind im Prinzip jetzt da beim Nummer 8 angelangt. Und ihr seht, ich habe dort etwas ein bisschen umformuliert. Es geht eigentlich um die Vollendung vom Geheimnis Gottes, nachdem die 2 satanischen Geheimnisse, die wir im Speziellen jetzt noch anschauen, vernichtet wurden. Und als Höhepunkt werden wir sehen, die Vollendung vom Geheimnis Gottes, wie es in der Offenbarung steht. Ja, wir haben ja das letzte Mal das erste Geheimnis von der Bosheit, das satanische Geheimnis Babylon angeschaut in der Offenbarung 17. Wir haben dort gesehen als bezeichnenden Vers, wo wieder Johannes reagiert, wo er das Geheimnis zeigt bekommt. Er war stark betroffen. Und es steht da im Vers 7, Offenbarung 17, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und wir wissen, wer die sie ist. Das ist die Hure Babylon, die auffällige Frau, die er gesehen hat, übermässig beladen mit Reichtum, mit einem Prunk, wo ihn wahrscheinlich fast geblendet hat. Und das, was ihn sehr erstaunt hat, ist, als er herausgefunden hat, wer das die Frau wirklich ist. Das ist das, was ihn so betroffen gemacht hat. Er hat gesehen, den Becher in ihrer Hand, den goldigen Becher, voll mit allen Gräuel und Unreinheit von der Erde, die resultiert hat aus ihrer geistlichen Unzucht. Ein Wein, wo die ganze Menschheit berauscht. Und dann sieht er eben, dass der Name angeschrieben ist auf der Stirn von dieser Frau. Und wir haben gesagt, das erinnert uns an den Namen, der bei uns auf der Stirn steht, durch Gnade von unserem Herr, dem Herrn heilig, als neutestamentliche Priester, dem Herrn heilig. Und bei dieser Frau steht Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Also, so eine furchtbare Frau hat Johannes plötzlich realisiert. Voll mit äußerlichem Prunk, mit dieser kitschigen Schönheit. Und was neben so erstaunt hat, sie wird dargestellt, sie soll die Brut Christi repräsentieren. Es ist die Nachäffung vom Satan, von der Brut Christi. Und wir haben ja gesehen, wie schlimm das ist, dass so viele aus der Namenschristenheit einmal an dem ganz gleichen Punkt werden sein wie der Johannes, mit ihrer Verwunderung. Weil sie werden realisieren, wem dass sie auf den Leim gegangen sind. Wem, dass sie geglaubt haben. Weil es plötzlich offenbar wird, dass die Frau und das, was dahinter steht, ein falscher Jesus ist. Eine falsche Brut ist. Wo sie haben gemeint, das sei jetzt die grosse Erweckung. Das sei jetzt der grosse Strom vom Christentum, der immer zu einer besseren Welt führt und zur Verchristlichung von dieser ganzen Welt. Es wird ihnen genau so gehen, wie es hier am Johannes ist gegangen. Mit einem grossen Schrecken werden sie sich verwundern über diese Frau. Das Geheimnis ist nicht Babylon und die Gräuel von Babylon, die Verdorbenheit. Das ist ja schon im Alten Testament ausführlich behandelt worden. Aber das Geheimnis ist, dass diese Frau da mit dieser überaus christliche Fassade, dass sie es ist, die grosse Hure Babylon. Das ist das überraschende Geheimnis, das da offenbart wird. Und auch die Tatsache, dass sich das Babylon, die Frau, zur Welteinheitsgemeinde wird entwickeln, was jetzt schon in vollem Gang ist, das ist unübersehbar. Und die Welt wird beherrschen, sowohl politisch wie religiös, bis zu ihrem grossen Sturz. Wie wir das dann am Ende vom Kapitel 17 lesen, wo sie die 10 Könige während dem antichristlichen Reich schlussendlich werden stürzen und umbringen. Und es muss so kommen, weil der Antichrist selber toleriert von dem Moment niemand mehr. Er setzt sich in den Tempel Gottes und will angebeten werden. Darum wird die Frau schlussendlich entblößt und verdorben, wie es da steht. Das kurz als Zusammenfassung zu dem Geheimnis Babylon, dem ersten satanischen Geheimnis. Jetzt wollen wir weitergehen zu einem weiteren Geheimnis von der Bosheit. Das ist im Skript auf Seite 64. Das ist eben das Geheimnis aus dem 2. Thessalonicher 2. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und des Gesetzlosen. Und dazu schlägt doch auf, Bibel im 2. Thessalonicher 2. Wenn wir da vielleicht zuhinterst können lesen, Markus, würdest du Vers 1 und 2 lesen, 2. Thessalonicher 2. Jawohl, der Tag des Herrn oder der Tag des Christus schon da. Die Frage, die sich hier stellt, von welcher Wiederkunft redet denn der Paulus zu den Thessalonichern? Das sollte eigentlich aus diesen Versen herauskommen, was er meint. Was hat er das Gefühl, von welchem? Das griechische Wort heisst einfach Kommen oder Ankunft oder sogar auch leibliche Gegenwart. Das Ankommen. Was ist da gemeint? Ja, Samuel.
Der Tag des Christus ist ja der Gerichtstag, den er auch schon in Matthäus 24 ankündigt.
Ja.
Und der im Alten Testament immer wieder angekündigt wird.
Ja. Das ist richtig. Die Frage ist einfach, ob er ganz am Anfang da, was wegen der Wiederkunft unseres Herrn, sollen sie sich nicht beirren, ob er den Tag des Herrn meint. Der Tag des Herrn ist ja im Alten Testament ganz klar ein Ausdruck für den Zorn Gottes über die Welt. Und der Tag des Herrn ist bei weitem nicht einfach ein Moment oder ein Tag, sondern es ist die ganze Gerichtsperiode gemeint, die ganze Periode vom Zorn, also der Tag des Herrn, das ist ganz klar die ganze Trübsalszeit gemeint. Und je nach Auslegung kann man sogar, gibt es Ausleger, die sagen, der Tag des Herrn schließt sogar das tausendjährige Reich mit ein. Macht eigentlich sehr viel Sinn, weil der Petrus sagt, gerade im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn, wo noch verzieht, damit noch möglichst viele Menschen gerettet werden, damit wo verzieht, dass der Zorn Gottes noch nicht losbricht, sagt er nachher gerade, denn ein Tag sei vom Herr wie 1000 Jahre. Und das ist ein Grund, wo viele sagen, der Tag des Herrn, das ist eindeutig aus dem Alten Testament, der Zorn des Herrn, die Trübsalszeit, aber das 1000-jährige Reich, das Herrschaft vom Herrn Jesus, sein messianisches Reich, ist dort möglicherweise auch dabei. Also, einfach nur zum Sagen, Tag des Herrn ist sicher nicht nur ein Tag gemeint oder ein Moment. Und ich glaube, dass der Paulus auch über einen Moment redet, wenn er sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch Leute verunsichern wegen der Wiederkunft, nämlich unserer Vereinigung mit ihm.
Ja. Und der Tag des Herrn fängt ja mit seiner Wiederkunft an.
Das ist, kommt darauf ab, wenn man das so versteht. Auch dort gibt es unterschiedliche Meinungen, ob die Wiederkunft im Sinn von der Entrückung, sein Kommen in den Wolken, bis in die Wolken und unser ihm entgegengehen zur Entrückung, zu der Vereinigung. Das ist genau das, was er hier meint, mit Sicherheit. Sonst würde er nicht von unserer Vereinigung mit ihm reden. Also da ist die Entrückung gemeint. Ob man diese Ankunft in den Wolken auch schon zum Tag des Herrn rechnet oder nicht, ich würde eher sagen nicht, weil der Tag des Herrn ist eine Frage vom Zorn Gottes. Und die Entrückung ist genau das, was uns vom Zorn dem Zorn Gottes entreisst, weil der Zorn nicht auf uns kommt, wenn es der Thessalonicher Brief sagt. Aber ich weiss, es gibt Ausleger, die die Entrückung auch schon zum Tag des Herrn rechnen. Aber einfach zum Sagen, was er sicher meint hier, der Paulus, ist die Entrückung. Ich möchte nicht, dass ihr meint, jetzt ihr habt die Entrückung schon verpasst, weil es Leute gibt, die sagen, der Tag des Herrn ist schon angebrochen. Gleich der Zorn Gottes. Trübsalszeit findet schon statt. Und warum? Das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Weil die Thessalonicher sind in einer ganz schwierigen Zeit gewesen. Sie haben sehr viel Drangsal und Verfolgung erlebt. Und es waren schlimme Zeiten gewesen. Und darum sind falsche Lehrer gekommen und haben behauptet, das Gericht Gottes sei schon losgegangen. Der Tag des Herrn sei schon da. Also haben sie die Entrückung verpasst. Weil, wie es noch später im Text herauskommt, der Paulus hat Thessalonicher genau unterrichtet. Und sie haben gewusst, ganz genau gewusst von ihm, die Entrückung wird kommen, bevor dass der Mensch von der Sünde offenbar wird. Bevor dass die ganze Drangsalszeit losgeht. Das haben sie gewusst. Und wenn jetzt plötzlich so ein Bedrängnis ist, dann ist es auf der Hand, dass jemand die Idee hat, wir haben die Entrückung verpasst oder Gott hat sich nicht an sein Versprechen gehalten oder was auch immer. Also um das geht es hier. Was ganz wichtig ist, die Aussage, so wie es da in der Schlachterbibel übersetzt ist, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern. Es ist so wichtig, dass wir eine Festigkeit in der Schrift haben, dass wir auch sehen, es gibt ein richtiges biblisches Verständnis. Lasst euch nicht so schnell erschüttern, dass irgendjemand kommt, nein, das ist ein bisschen anders als das, was klar im Wort Gottes geschrieben ist. Wir können es doch auch so sehen und so weiter. Nein, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern. Gut, dann gehen wir mal weiter und lesen den Vers 3. Ursula, wenn du den würdest lesen. 2. Thessalonicher, Vers 3. Ja, vielleicht mal bis dahin, ja. Also, jetzt wird es eigentlich immer klarer. Und wieder die gleiche Aufforderung. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Ja, das können wir uns gut vorstellen, das hat für die Christen damals gegolten. Eben, die Drangsal, die Bedrängnis, Verfolgung, dann die falschen Lehrer, die so auftreten. Und zum Glück gilt ja das für uns heute nicht mehr, oder? Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Nein, wir wissen, was für Thessalonicher damals gilt, gilt es umso mehr für uns heute. Weil, was hat der Herr Jesus den Jüngern antwortet, was ihnen gefragt haben, was wird denn das Zeichen sein dort in der Endzeit? Dass du schlussendlich dann dein Reich aufrichtest. Was wird das Zeichen sein? Wir wollen das wissen. Und was hat er ihnen geantwortet in Matthäus 24? Er hat ihnen nicht eine direkte Antwort gegeben. Ja, genau mit dem Gleichen hat er geantwortet. Und nicht nur einmal, zwei, drei, viermal, immer wieder hat er es wiederholt, dort in dieser Ölbergrede. Passet auf, dass ihr nicht verführt werdet. Und das gilt so direkt für uns. Er hat von uns geredet. Die letzte, von den letzten Generationen, bevor das alles erfüllt wird. Passet auf. Seid wachsam. Lasst euch nicht verführen. Und darum auch hier der Paulus absolut berechtigt. Für uns heute, wie es schon damals galt, dass wir sehr aufmerksam sind, sehr wachsam, sehr kritisch, möchte ich einmal auch sagen. Es ist nicht so, dass wir einfach unkritisch alle, die den Namen Christentum oder christlich angeschrieben haben, können freudig umarmen und akzeptieren und sagen, komm, wir haben doch schöne Gemeinschaft zusammen. Es ist leider nicht mehr so. Wenn wir denken, wir wissen es besser, dann überheben wir uns über das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes sagt uns etwas ganz anderes. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Und die Verführung kommt ja nicht von der Welt, die hier gemeint ist, sondern von religiösen, von auf den ersten Blick geistlichen Menschen. Das muss uns also bewusst sein. Mit dem rechnen wir, mit dem wollen wir gar nicht rechnen, das wollen wir verdrängen. Nein, es wird von pseudogeistlichen Menschen wird die Verführung, geht die Verführung aus. Die falsche Beeinflussung, die Verdrehung, die Abänderung vom Wort Gottes, um schlussendlich eine andere Aussage zu machen. Und jetzt kommt die klare Aussage. Vers 2 hat es geheissen, lasst euch nicht verunsichern, als wäre der Tag des Christus schon da. Als wäre der Zorn Gottes schon losgebrochen. Das Zorngericht Gottes, der Tag des Christus. Und hier jetzt die Ausfrage, nein, denn es muss zuerst, bevor dass der Tag des Christus kommt. Es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Also zuerst der Abfall und gerade darauf aber das Offenbarwerden vom Mensch von der Sünde. Wer ist der Mensch von der Sünde? Ja, Philipp? Adam. Ja? Das ist eigentlich eine gute Antwort. Er ist wirklich der erste Mensch von der Sünde. Ja. Aber hier ist es, wir können fast sagen, der letzte Mensch von der Sünde, der da gemeint ist. Wer könnte noch gemeint sein?
Der Antichrist
ist natürlich gemeint. Und geben wir Acht, was er für Namen bekommt. Hier eben der Mensch der Sünde oder nachher gerade im Weiter der Sohn des Verderbens. Also ganz eindeutig, auch im weiteren Text wird es ganz klar, er redet vom Antichrist. Der Antichrist niemand anders als Personifizierung vom Satan selber. Und in der direkten Verlängerung, direkt verlängerten Arm vom Satan selber. Zuerst der Abfall. Der Abfall, die bewusste Abkehr von Christus. Das sind nicht auch wieder nicht die Welt gemeint oder irgendwelche atheistische Menschen. Nein, es sind Christen, in Anführungszeichen, Christen sind gemeint, die abfallen, die bewusst eine Abkehr machen von Christus und von seinem Wort. Und auch wie wir weiter unten sehen, vor allem von seinem Wort ist gemeint. Von der Wahrheit. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wir wissen auch, dass die Zeit vom Abfall, die ist schon lange dran. Die hat schon zur Zeit von Paulus angefangen. Also wenn er sagt, zuerst der Abfall, dann wissen wir, das ist schon ganz langsam im Entwickeln. Aber ganz eindeutig jetzt in der allerletzten Zeit kommt es zu einem Kumulationspunkt von diesem Abfall, wo schlussendlich sich äußert denn in diesem schrecklichen Bild von dieser Hure Babylon. Als Höhepunkt bewusster Abkehr von Christus. Alles Leute, die alles haben gewusst über Christus, über den Echt eigentlich, oder die alles hätten können wissen, wenn sie nicht die Liebe zur Wahrheit verloren hätten, wie es der Paulus ausdrückt, weiter unten. Die Liebe zu seinem Wort. Zuerst der Abfall und dann geoffenbart werden vom Antichrist. Also, ja, wir lesen mal noch weiter. Der Vers 4 dann, Andi, wenn du dort könntest weiterlesen.
Er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er erinnert ihr euch nicht daran?
Ja, gut, mal bis Vers 4. Danke, dass wir das noch schnell kommentieren können. Also hier wird es ganz klar, der Antichrist, das ist der, der alles Göttliche verwirft schlussendlich und nur ein Ziel hat. Genau das gleiche Ziel, wie sie Schatten ebenfalls, nämlich der Satan. Eine grosse Gier. Gier nach nur etwas. Und das ist, dass die ganze Welt vor ihm niederfällt und ihn anbetet. Und genau das wird er machen. Er wird sich ganz klar gerade von der Mitte der Trübsalszeit an und in der zweiten Hälfte wird er sich in den Tempel setzen, in den Tempel Gottes setzen und sagen, ich bin Gott. Die ganze Welt betet mich an. Genau das wird passieren. Genau wortwörtlich so wird es passieren. Ja, wo ist denn der Tempel Gottes, wo sich der Antichrist wird reinsetzen? Oder vielleicht anders gefragt noch, wo ist denn jetzt Gottes Tempel? Wie? Das ist der Pseudotempel, ja. Der Pseudotempel. Aber Gott hat jetzt einen Tempel, wo er drinnen wohnt, auf der Erde. Genau, genau. Das überaus grosse Wunder. Wir sind der Tempel. Du bist der Tempel, wenn du den Geist Gottes hast. Und wir als Kollektiv, als Gemeinde, als Ortsgemeinde, sind Tempel vom lebendigen Gott. Wo er wohnt mit seiner ganzen Herrlichkeit. Und der Herr Jesus wohnt in uns. Und er hat gesagt, und der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. In wem? In denen, die seinem Wort glauben, die ihren Nacken beugen, die sich demütigen unter sein Wort und seinem Wort gehorsam sind. Das steht im Johannes-Evangelium. Bei denen wird er kommen und Wohnung nehmen, zusammen mit dem Vater und in der ganzen Gemeinde als Tempel Gottes. Der Antichrist kann sich nicht jetzt in den Tempel Gottes setzen. Das ist unmöglich. Wir wissen, dass die Gemeinde vor seinem Regierungsantritt entrückt wird sein beim Herrn Jesus. Und dann können wir uns weiter fragen, in welchen Tempel wird sich denn der Antichrist setzen? Ich weiß nicht, was der für Meinung zu dem hat oder für eine Vorstellung. In welchen Tempel wird er sich denn setzen? In Jerusalem steht kein Tempel Gottes im Moment. Ja, ja. Das ist ja so. Bin ich auch fest überzeugt, dass der Tempel, der dritte Tempel, gebaut wird. Und wir wissen, wie viele Vorbereitungen es schon getroffen sind. Es gibt Leute, die sagen, dass es müsste sein, sobald das Zeit dran ist, wird in der Kürze wird der Tempel aufgebaut werden. Das ganze Inventar, alle Materialien, Instrumente und so weiter. Viele von diesen Sachen sind ja schon vorbereitet, werden unterirdisch gelagert mit dem guldigen, siebenarmigen Kronleuchter und so weiter. Also die zionistischen Juden haben schon sehr, sehr viel vorbereitet. Was aber auch eigentlich den meisten Auslegern klar ist, dass der Tempel, der dort gebaut wird, in wem sein Auftrag wird er gebaut? Es wird ein eigenwilliges Werk sein. Es wird das Werk der unbekehrten Juden sein, die aus eigenem Antrieb, aus Selbstwillen, den Tempel Gottes werden bauen wieder. Es wird noch nicht der Tempel vom Hesekiel sein, aus dem tausendjährigen Reich. Sondern er wird eigenwillig werden sie den Tempel Gottes bauen. Mit allem, was dazugehört. Und werden auch wieder anfangen opfern. Und der Antichrist wird ja Vertrag machen. Das wird der eigentliche Beginn sein von der Trübsalszeit. mit dem jüdischen Volk. Und es wird nie so genau gesagt, also der Daniel redet ja vor allem von dem, was in diesem Vertrag wird stehen. Aber wir können davon ausgehen, und im Jesaja gibt es eine Stelle, die das andeutet, dass es genau um die Erlaubnis zum Einführen vom Opferdienst wieder geht. Dass sie wieder dürfen, Opfer und vielleicht sogar um die Erlaubnis, den Tempel überhaupt in Betrieb zu nehmen. Das wird der Vertrag sein. Wenn ihr mich anerkennt, wird der Antichrist dem Volk sagen, dann erlaube ich euch, den Tempel wieder einzuführen und wieder anfangen zu opfern. Und dann wird er, wie es der Daniel ausdrückt, in Mitte von diesen 7 Jahren wird er den Vertrag brechen und wird eben alles vernichten, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Und wird sich selber in den Tempel setzen und die ganze Menschheit wird ihn müssen anbeten. Das nur, ist natürlich ein grosses Thema für sich, aber nur so kurz skizziert, um welchen Tempel dass es denn da geht. Dann lesen wir doch den Vers 5. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer dran ist.
Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war?
Jawohl, was heisst das für uns heute? Paulus schreibt den Thessalonicher, denkt ihr nicht mehr daran, was ich euch gesagt habe? Also dann merken wir, er hat sie genau informiert über die endzeitlichen Sachen. Er wollte, dass sie das wissen. Heute heisst das für uns nichts anderes als, wisst ihr nicht mehr, was die Bibel sagt? Weil das, was der Paulus dann innen hat gesagt, ist genau das, was wir heute im Wort Gottes lesen. Also es gilt genau gleich für uns, auch wenn wir den Paulus nie unter uns hatten, der uns hat belehrt. Aber wir haben das Wort Gottes, wir haben seine Briefe inspiriert in jedem Wort, das zu uns redet. Das zeigt uns, wenn wir in allem an seinem Wort festhalten, dann können wir nicht so schnell in unserem Verständnis erschüttert werden oder hin und her geworfen werden, wie das so schnell und so leicht passiert. Aber die Voraussetzung ist, dass wir willig sind, mit seiner Hilfe, in seiner Kraft, wirklich in allem an seinem Wort festzuhalten. Wie das gerade auch im Thessalonicher von Paulus mindestens 2-mal gesagt wird, zum Beispiel im 1. Thessalonicher 4, Vers 1 und 2. Da sagt der Thessalonicher, wenn weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt. Für uns würde es wieder heissen, im Wort Gottes, in den Lehrbriefen vom Neuen Testament. Nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn. In allem an dem festhalten. Oder dann auch im 2. Thessalonicher, in unserem Kapitel, wo wir sind, Vers 15. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Oder für uns heute durch das ganze Wort Gottes, das wir in den Händen haben. So steht nun fest und haltet fest. Und wisst ihr, der Kampf in der Endzeit, wo wir drinnen stehen, der Kampf gegen den schrecklich Abfall von der Christenheit. Da geht genau um das. Da geht um nichts anderes als um das Wort Gottes. Um das absolut entschiedene, kompromisslose Festhalten an diesem Wort. Und genau da setzt der Film an. Mit den fiesesten, glitzerndsten Umformulierungen und Verführungen versucht er, das Wort Gottes runterzureissen, das er kann. Auf frommste und pseudogeistliche Genau um das geht der Kampf in der Endzeit und ist unser Kampf. Darum auch der Judas, der das sagt, dass er die Geschwister die bittet, mit ihm in diesem Kampf, es ist ein Kampf, um den ein für alle Mal überliefert Glaube im Wort Gottes zu kämpfen. Das ist das Thema und das Anliegen für die Zeit, wo wir drinnen sind. Und das zeigt dich so, und das ist gerade so ein Thema, das so aktuell ist heute. Immer mehr soll die biblische Lehre reduziert werden auf ganz enge, wenige Grundaussagen. Reduziert. Sachen, die zwar stimmen im Wort Gottes. Die ganze Lehre über Gnade, über die Liebe von Gott. Absolut biblisch. Aber verkehrt, wenn es reduziert, wenn das ganze Wort auf die positiven Botschaften vom Wort Gottes reduziert wird. Jemand hat mal gesagt, wenn man alle negative Wahrheit aus dem Wort Gottes rausnehmen würde, dann würde ganz ein dünnes Büchlein übrig bleiben. In der ganzen Bibel. Und genau das wird heute gemacht. Nur noch alle positiv tönende Wahrheit wollen wir hören und lesen. Also, es ist ein ganz gefährlicher und völlig unbiblischer Weg, die Bibel, die Lehre von der Bibel auf gewisse Kerninhalte zu reduzieren. Und das widerspricht auch völlig der biblischen Aussage, wie wir gerade gelesen haben. Haltet fest an allem, sei es irgendein Wort oder jedem Brief von uns, schreibt der Paulus. Oder der Herr Jesus sagt, nicht ein einziges Wort, nicht ein I-Pünktchen dürfen außer Acht gelassen werden, wird vergehen vom Wort Gottes. Und wie sollten wir das zusammenschnurpen und reduzieren auf ein paar wichtige Aussagen, die uns passen? Das ist die Verführung, die die heutige Christenheit mehr und mehr hineingeht. Dann bitte, Daniel, würdest du den Vers 6 lesen?
Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit.
Jawohl. Ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Ganz eine wichtige Verständnisfrage. Wer ist gemeint mit er, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit? Da gibt es manchmal Missverständnisse aus dem Zusammenhang mit dem Vorhergehenden. Wer ist gemeint? Auf wer bezieht sich das er?
Vers 3, der Mensch der Sünde.
Genau, dass man ja nicht irgendetwas auf eine andere Idee kommt. Der Paulus sagt, ihr wisst ja, an was dass es liegt, dass der Mensch vor Sünde, wo auch dann im Vers 4 davor geredet wird, und wo im Vers 3 heisst, er muss zuerst offenbart werden, bevor das der Tag des Herrn so richtig losbricht. Ihr wisst ja, was dass das jetzt noch verhindert. Es gibt etwas in dieser Welt, das verhindert, dass der Antichrist, Satan hat ihn schon längst eingesetzt, wenn er hätte können. Etwas haltete ihn zurück. Bis er dann freie Bahn wird haben. Und jetzt lesen wir noch den Vers 7, der gehört da gerade dazu. Enrico, wenn du willst, Vers 7 lesen.
Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein.
Jawohl. Also, aber es gibt etwas oder jemand, wo das Offenbarwerden vom Antichrist, dass er sein Schreckensreich kann einführen, aufbauen, dass er das machen kann. Etwas haltet zurück. Und dann sagt der Paulus, nennt er das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und auch aus dem Zusammenhang merken wir, es geht irgendwie um ein Programm von der totalen Bosheit, das da geplant ist. Von raffinierter Fälschung. Und wir wissen genau von was. Vom Heil Gottes. Vom Heilsplan Gottes für die Welt. Eine raffinierte Fälschung von dem Antichrist, vom Satan, der sagt, ich bringe euch das Heil. Ich weiss, was diese Welt braucht, um gerettet zu werden, um sich weiterentwickeln, um das Friedensreich einzuleiten. Und sehr richtig wird da geschrieben, das Geheimnis von diesem Programm, von dieser Gesetzlosigkeit, ist ja schon längst am Wirken. Natürlich, mindestens die letzten 2000 Jahre ist das ebenfalls am Wirken. Und wir wissen alle, wie die Welt auf völlig falsche Hoffnungen baut. Und die ganze Esoterik, die ganze New Age-Welle. Das ist nichts anderes als das Programm da, das sagt, schon gleich kommt es, das Friedenszeitalter. Das Zeitalter vom Wassermann. Das ist nichts anderes als der Antichrist, der Wassermann. Es kommt, es steht vor der Tür. Die Welt wird besser und besser. Die Evolution steigt und steigt vom Mensch. Eine Fälschung vom Heilsplan für die Welt. Wie alles, was der Satan unternimmt, eine Fälschung ist vom Echten, vom Heilsplan Gottes. Und wir wissen, dass die wahre Gerechtigkeit und Frieden einzig und allein durch einen wahren Sohn Gottes auf der Erde wird aufgerichtet werden, durch seine Herrschaft. Aber das antichristliche Prinzip, das Gesetz, das Geheimnis von der Gesetzlosigkeit ist schon längst am Wirken. Aber es hat den Höhepunkt und das wirklich offenbar werden noch nicht erreicht, weil etwas noch zurückhaltet. Etwas widersteht dem noch. Etwas muss aus der Mitte weg sein, wie das Wort wörtlich übersetzt heißt da, wer steht, welcher jetzt zurückhält, muss erst aus dem Weg sein, aus der Mitte weg sein. Was könnte das sein? Was könnte das sein, wo dem aufhaltet, dass das Reich von der Bosheit, das Geheimnis von der Gesetzlosigkeit nicht ausbricht? Ja, Herr Schuhe. Das ist eine Formulierung, wie man dem kann sagen. Viele eben sagen, ja, das ist der Geist Gottes, hält noch zurück. Und das macht auch sehr viel Sinn. Und doch, denke ich, kann man es noch etwas anders formulieren. Oder vielleicht kann man es so sagen, zuerst im Vers 6 steht ja von einem Was, das zurückhält. Irgendetwas, das zurückhält. Und im Vers 7 steht dann von ihm. Er muss aus dem Weg sein. Und so könnte man vielleicht sagen, der Geist Gottes ist das im Vers 6, was gemeint ist. Und im Vers 7, er, bin ich überzeugt, ist das noch in einem weiteren Sinn gemeint. Er, wer? Ja, ganz genau. Christus selber in dieser Welt. Und was ist Christus in dieser Welt? Es ist sein Leib. Er, der Leib des Christus. Und da drinnen wohnt der Geist Gottes, ja. Also ganz direkt müsste ich mir darüber nachdenken und ein kleines Research machen. So ganz, mir ist kein Bibelstell bekannt, der das so ganz klar ausdrückt. Aber hier wird es ganz klar ausgedrückt. Es gibt ein Prinzip, es gibt etwas, das jetzt noch zurückhält. Und es ist viel diskutiert worden, was das könnte sein. Und für mich persönlich gibt es keine Antwort, die mehr auf der Hand liegt als das. Gerade auch im Zusammenhang eben mit dem, dass wir wissen, dass der Leib tatsächlich wird weggenommen. Weil der Paulus schreibt den Thessalonicher, dass sie nicht in Zorn Gottes werden kommen. Er schreibt das mehrmals, zum Beispiel im 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ruft er uns auf, erwartet seinen Sohn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Der Zorn Gottes über dieser Welt. Wir werden gerettet von diesem Zorn. Wir kommen nicht in Zorn. Wir kommen nicht in das Gericht über die Welt. Das steht im Johannesevangelium. Und in der Offenbarung, im eins von den Sendschreiben, steht, der euch zu erretten mag aus der Stunde der Versuchung. Wo dort eindeutig aus dem Zusammenhang auch wieder ein Bild von dieser Drangsalszeit Jakobs ist. Also so gibt es verschiedene Stellen, wo von dem reden, dass wir werden gerettet, dass wir nicht in den Zorn Gottes kommen. Und wenn wir das hier lesen, im 2. Thessalonicher 2, dass etwas zurückhält, dass das nicht losbricht, dann wissen wir, es ist auf der Hand. Es muss etwas zu tun haben mit dem Lieb Jesu, mit der Gemeinde Jesu, mit dem Geist Gottes, der in dieser Gemeinde wohnt. Gut, dann möchten wir noch ein bisschen weitermachen. Vers 8, Manuel.
Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird.
Jawohl. Jetzt geht es einfach logisch weiter. Und wenn das oder der aus dem Weg ist, dann wird er gesetzlos geoffenbart werden. Das heisst, er wird bekannt werden der ganzen Welt. Er wird schon vorher da sein. Aber geoffenbart heisst, dass es für alle sichtbar ist. Dass er für alle wahrnehmbar wird. Und dann, kaum ist das erwähnt, ja, ganz typisch schon für die Bibel, sagt sie gerade, was mit ihm passieren wird. Kürzt richtig ab, der Herr Jesus wird ihn verzehren, wenn er erscheint mit dem Hauch von seinem Mund. Da haben wir x Stellen darüber im Alten Testament. Unter anderem zum Beispiel auch der Stein, der sich löst im Bild von Daniel. Und wo das ganze Bild, Standbild zerschmettert. Ohne Zutun von Menschenhänden. Und das ist so wichtig. Der Antichrist wird durch einen Hauch vom Mund vom Herr Jesus zerstört. Es braucht keine grosse Armee, es braucht keine Atombombe, nichts. So. Nein, er wird mit einem Hauch von ihm, mit seinem zweischneidigen Schwert aus seinem Maul, wie wir es am Anfang der Offenbarung vorgestellt bekommen, wird er zerstört werden. Und wie wir so, ich glaube, im Jesaja ist es Eindruck. Nein, im Habakkuk wird es auch so schön geschildert. Habakkuk 3 wäre ein Kapitel, das man zu dem auch könnte lesen könnte. Dann wird es so weit sein, dass er offenbart wird. Und jetzt fährt es weiter im Vers 9, Zwischenzeit, zwischen dem Offenbarwerden und dem Zerstörtwerden vom Herrn Jesus, die Zwischenzeit noch ein bisschen zu beschreiben. Vers 9, Joshua.
Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder.
Jawohl. Also da wird nichts anderes als zu wirken vom Antichrist beschrieben. Und es zeigt auch, welche Kraft das dahinter steht. Es ist die direkte Einwirkung vom Satan. Und wie wird er wirken? Es kommt zu einer richtigen Entfaltung von dieser Täuschung, von dieser Fälschung, von diesem Betrug. Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Es wird eine Zeit sein von einer Fülle von übernatürlichen Zeichen und Wunder. Und die Welt wird staunen und wird sich ergötzen an dem, was da geboten wird. Die Entfaltung aller betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder. Und die Frau, die Hure Babylon, wird sich freuen an dem. Und wird denken oder sagen, wir haben es ja immer gesagt, er ist es. Was für ein herrlicher Mensch. Schaut mal, was er wirkt. Ist es nicht Gott unter uns? Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und dann Vers 10. Martin.
Mit allerlei böser Verführung für jene, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, zu ihrer Rettung.
Jawohl. Oder durch sie, diese hätten gerettet werden können, wie der Schlachter übersetzt. Und da haben wir jetzt das, Begründung. Wer wird dem auf den Leim gehen? Die, die die Liebe zu der Wahrheit, zum Wort Gottes verloren haben. Verworfen haben. Sie haben sie nicht angenommen. Das sagt nichts anderes als, sie haben das Wort Gottes gehabt. Sie haben das Wort Gottes gekannt. Sie waren nicht unbekannt in dieser Wahrheit. Aber sie haben es nicht angenommen. Sie haben sich nicht beugt darunter. Sie haben es besser gewusst. Sie haben es wiederholt verworfen. Und dabei hätten sie gerettet werden von diesem schrecklichen Mensch, vor dem Antichrist, vor einem schrecklichen Verderben. Sie hätten gerettet werden können. Aber sie haben die Liebe zur Wahrheit, das Wort Gottes, verworfen. Wie ein schreckliches Urteil. Und wir sehen dem auch, dass Gott dass die überaus grosse Verführung vom Antichrist zulässt. Wir haben ja gelesen im 1. Korinther 10, es hat euch bisher keine Versuchung als eine menschliche getroffen. Und ich bin überzeugt, das wird eine Versuchung und eine Verführung sein, die übermenschlich ist. Wahrhaftig übermenschlich. Und Gott gibt sie dahin, in das, was sie eben immer lieber haben wollen. Das haben sie lieber wollen. Das Wort Gottes war ihnen zu eng. Es war ihnen zu nüchtern. Sie haben sich ausgestreckt nach Glitzer und Gloria und Zeichen und Wunder. Und Gott gibt sie dahin, weil sie das lieber wollen als ihn und sein Wort. Und das zeigt auch, es gibt einen Punkt, wo Umkehr nicht mehr möglich ist. Nicht mehr möglich. Weil die Leute, die werden das Zeichen vom Antichrist annehmen. Die werden das Zeichen vom Menschen, der Sünde annehmen. Und da steht in der Offenbarung, es ist unmöglich, dass die gerettet werden, die sie das Zeichen annehmen. Unmöglich. Und es ist so schrecklich, wenn wir auch denken an die Beschreibung von Paulus im 2. Timotheus von dem Mensch, von dem Endzeit-Christ, namens Christ. Es ist genau diese Situation. Ein äusserer Schein von Gottesfurcht. Möglich noch schön, glitzend und eindrücklich. Ein äusserer Schein von Geistlichkeit, von Frömmigkeit. Aber sie glauben am Wort Gottes nicht wirklich. Nicht wirklich, sie reduzieren es auf ganz wenige Sachen und tun sich ihm nicht wirklich unterordnen. Aber ein wunderschöner Schein von Geistlichkeit und von Gottesfurcht äußerlich. Mit dem haben wir die zwei Geheimnisse der Bosheit, satanische Geheimnis, das uns das Neue Testament vorstellt, angeschaut. Alles andere eben sind Geheimnisse Gottes von seinem Heilsplan, den er offenbart. Und wir werden vielleicht gleich noch die nächste Stelle noch anschauen zum Abschluss. Und zwar, jetzt gehen wir wieder zurück in die Offenbarung. Und wir werden sehen in der Offenbarung, dass es eben zu einer Vollendung von diesem Geheimnis Gottes kommt. Wir haben ja gesagt, das Neue Testament redet einmal von Geheimnissen und einmal redet es von Geheimnis. Und wir haben jetzt gemerkt, dass das Geheimnis Gottes nichts anderes meint, als all die Geheimnisse, die uns offenbart wurden und schlussendlich nichts anderes meint, als der ganze Heilsratschluss Gottes. Wo mit einzelnen Wahrheiten im Neuen Testament Neues ist offenbart worden, was im Alten Testament nicht ist offenbart gewesen. Und das sind eben Geheimnisse. Aber am Schluss kommt es zu einer Vollendung des Geheimnisses Gottes oder von seinem Heilsplan. Und das kommt nach der Vernichtung von diesen satanischen Geheimnissen. Das stellt uns die Offenbarung so vor. Wenn wir lesen, noch aufschlagen, Offenbarung 10. Offenbarung 10, Vers 1 bis 7. Samuel, wenn du lesen würdest, Vers 1 bis 4 und Evelyn den Vers 5 bis 7.
Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben, da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf.
Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er es seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat.
Ja, danke vielmals, Martina. Das habe ich da gedacht, dass wir Evelyn müssen natürlich schon und ich stimme. Das ist gut. Hier hören wir das. In den Tagen von der siebten Posaune soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Was für ein Höhepunkt in der Geschichte der Menschheit. Ja, wir wollen uns vielleicht noch kurz fragen, wer ist denn der starke Engel? Wer könnte der starke Engel sein, der da so herrlich beschrieben wird in dem Vers 1 bis 3? Ja. Es muss etwas sehr, sehr hoch sein, da hast du recht. Ja. Es steht nicht, wir können uns nur aus dem, was beschrieben wird, können wir Vermutungen anstellen. Er hat noch eine Vermutung. Ja.
Der Herr Jesus selber.
Versteht ihr, der Herr Jesus ist noch nicht offenbart auf der Erde zu diesem Zeitpunkt. Er ist noch nicht geoffenbart als der Messias, als der König aller Könige. Aber er tritt in Szene und darum wird einfach von einem Botschafter geredet, von einem Engel, im Sinn von Botschafter. Und wenn wir schauen, was da beschrieben wird, wenn wir zum Beispiel zurückblättern, Offenbarung 1, Vers 15 und 16, seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Oder wie da steht, ein bisschen weiter vorne, wo ich etwas gerade finde, vom Löwen. Und ganz am Schluss der Offenbarung steht es, gemeint da vorne stünks, dass er der Löwe ist, der Löwe aus dem Stamme Juda, zum Beispiel. Oder, so könnten wir jetzt zu all dem, was da aufgezeichnet wird, bekleidet mit einer Wolke, x Stellen anführen aus dem Alten Testament, wo Gott immer mit Wolken gleichgesetzt wird, in der Wolke kommt, aus der Wolke redet und so weiter. Und dann der Regenbogen war auf seinem Haupt. Das lesen wir im Jesaja 54 nachher. Können wir das nachher lesen? Herrliche Beschreibung von dem Zeichen, von dem Bund, den Gott hat gemacht, und als Zeichen und das als auf sich selber bezieht. Also Regenbogen auf seinem Haupt und sein Angesicht wie die Sonne. Von niemandem in der Bibel wird sonst gesagt, dass sein Angesicht ist wie die Sonne. Es hat viele Beschreibungen, dass das Gesicht strahlt und so weiter. Aber sein Angesicht wie die Sonne oder Füße wie Feuersäulen, wie es eben vorher gerade am Anfang der Offenbarung beschrieben wird. Also sehr, sehr vieles deutet darauf hin, dass es der Herr Jesus selber ist. Und er brüllt wie ein Löwe. Und dann nicht zuletzt auch die Tatsache, dass er eben auf der Erde gesehen wird vom Johannes. Er ist noch nicht offenbar als der Messias, aber er ist eindeutig wahrzunehmen als der, wo er ist. Und was macht er? Er setzt einen Fuß auf das Meer und er setzt einen Fuß auf die Erde. Das Meer, immer ein Bild von den Völkern, von den Heiden, das Völkermeer und die Erde sehr häufig, gerade in der Offenbarung, ein Bild vom Volk Israel. Und genau so, genau das charakterisiert ihn. Ein Fuß auf dem Völkermeer und ein Fuß auf seinem Volk, wo er als ihren Messias wird zurückkommen. Und dann, ja, das erinnert uns ja so sehr, dass er die ganze Herrschaft wird übernehmen auf der Erde. Meer und Erde, Völkermeer und das Volk, sein geliebtes Volk selber. Das erinnert einem ja auch sehr an, vielleicht mögt ihr euch noch besinnen, an Matthäus 13, 44, das herrliche Gleichnis, wo der ganze Heilsplan Gottes eigentlich so klein miniaturisiert, zusammengefasst wird vom Gleichnis vom Schatz im Acker. Wo genau das hier widerspiegelt. Er ist gekommen und er hat den Schatz gefunden in diesem Acker. Und der Acker ist die Welt, interpretiert der Herr Jesus selber. Und er geht zurück und erwirbt sich den Schatz. Nein, er erwirbt sich der Acker. Die ganze Welt, das ist sein Erlösungswerk. Er hat sich die ganze Welt zurückerworben aus der Hand von dem schrecklichen Fürst von der Finsternis. Und das ist so ein schönes Bild von dem. Nicht nur der Schatz, nicht nur zum Beispiel Israel, sondern ein Fuß ist auf dem Meer und ein Fuß ist auf der Erde. Der ganze Acker hat er erworben. Das ist der Heilsplan Gottes. Und die ganze Welt und die ganze Schöpfung wird erlöst werden. Und wartet und hart auf den Moment, wo er offenbart wird. Und das Wort Gottes geht sogar so weit und sagt, und die Schöpfung wartet darauf, dass wir offenbart werden. Dass das noch zugesetzt wird, das staune ich manchmal im Römerbrief. Es wäre doch schon genug, wenn es würde sagen, die ganze Schöpfung hart darauf, dass er, der Sohn Gottes, offenbar wird und die Schöpfung wiederherstellt. Aber es steht, dass die Söhne Gottes mehr mit ihm offenbar werden, was wir eigentlich werden sein. Und das wird auch zu der Wiederherstellung von dieser ganzen gefallenen Schöpfung führen. Unverständlich, unvorstellbar, was unser Herr an uns da hat. Was er uns gegeben hat. Unverständlich. Die Hoffnung, die wir haben können, die wir am Anfang davon haben gesagt. Die Freude, die wir haben können. Die Zukunft, die wir haben. Es ist nicht in Wort zu fassen. Wirklich nicht in Wort zu fassen. Und das ist die Beschreibung von so einem herrlichen Moment, wenn er wirklich wird die ganze Erde in Besitz nehmen. Meer und Land. Und wir dürfen mit ihm mal als seine Frau, als seine engen Mitarbeiter in diesem herrlichen Reich von der Gerechtigkeit und vom Frieden mitregieren. Für mich immer wieder einfach nur zum Staunen. Das macht er mit uns. Er nimmt keine Ahnung. Die einfachsten Menschen nimmt er, die sich ihm ganz hergeben, die sich beugen vor ihm, die sein Wort, die Liebe zur Wahrheit nicht für ein Linsengericht wegschmeißen. für ein fürchterliches, oberflächliches Linsengericht, wie das der Satan im Moment den Christen anbietet. Sondern wo festhalten dran. Ja, da wollen wir dann das nächste Mal abschließen mit den letzten zwei Seiten noch. Ich kann jetzt ja gut da schon mal ein bisschen noch durchlesen. Es bringt einem immer ein bisschen mehr, wenn man auch schon ein bisschen vorbereitet ist. Und möchte dann die ganze Serie mit dem abschließen. Jetzt möchte ich gleich noch kurz die Gelegenheit geben, wenn jemand einen Zusatz hätte, eine Bemerkung, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit.